Handwerk Next, der Podcast rund um die Zukunft des digitalen Handwerks. Du interessierst dich für die Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit? Dann bist du genau hier richtig. Gemeinsam sprechen wir über neue Geschäftsmodelle, digitale und innovative Ideen und diskutieren über das Zukunftspotenzial des Handwerks. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Handwerk Next. Ich bin wieder unterwegs mit dem Tim. Mein Name ist Juliane und wir haben uns heute ein Unternehmen rausgesucht, das im Schalungs- und Gerüsttechnikbereich und zu Hause ist. Das Ganze ist ein Familienunternehmen und heißt Peri und wurde 1969 gegründet. Und wir haben uns sie eingeladen, weil sie bereits 2 Häuser in Deutschland gedruckt haben und den 3D-Druck für sich entdeckt haben. Und daran sind wir natürlich interessiert. Wir freuen uns, dass wir endlich einen Podcast auch in diesem 3D-Druckbereich machen können und dann direkt zum Hausbau. Also das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Und der Tim würde euch jetzt einmal vorstellen, wen wir uns heute eingeladen haben.
Ja, hallo, auch von meiner Seite. Tatsächlich sind wir heute für euch relativ früh unterwegs. Im Moment sind es 8 Uhr. Das heißt, ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Genauso wie ihr es zu schätzen wisst, dass wir heute unseren Podcast-Partner auch so früh für den Podcast gewinnen konnten. Lieber Jan Graumann, herzlich willkommen. Du bist im Business Development tätig bei Peri, aber welche Stufen du so durchlaufen hast, wie du zu Peri gekommen bist, wie lange du dabei bist, das würden wir jetzt gerne einfach von dir persönlich hören.
Ja, hallo zusammen. Erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei bin bei dem Podcast und über die spannenden letzten Monate auch so ein bisschen berichten kann, weil bei uns tatsächlich doch einiges passiert ist. Ich bin bei Peri seit circa 6 Jahren jetzt, bin damals eben eingestiegen als Assistent in der Gruppengeschäftsführung, habe das ein paar Jahre gemacht, war dann im strategischen Marketing und kümmere mich jetzt eben im 3D-Druckteam um das Thema Business Development. Ich beschreibe das immer ganz gerne so aus einer, wie wir finden, faszinierenden Technologie, dann am Ende des Tages eben auch ein Geschäft zu machen. Und das ist etwas, was uns auch ganz wichtig ist bei Peri. Natürlich ist es noch ein junges Thema und eine junge Technologie, aber es ist eben keine reine Forschung mehr aus unserer Sicht.
Jetzt beschäftigt ihr euch ja nicht erst seit gestern mit dem Thema 3D-Druck. Das kann man sich vorstellen, wenn man euch auch in den Zeitungen verfolgt hat, wie weit ihr da eben thematisch schon seid. Und ihr habt das schon vor einigen Jahren integriert in euer Unternehmen oder die ersten Versuche gestartet. Und wie kam es damals zu dem Startschuss? Und wie ist das so angefangen? Und auch wie startet man als Unternehmen in so ein Projekt?
Bei uns wurde vor auch rund 6 Jahren wurde bei uns eine Abteilung gegründet. Heute würde man das wahrscheinlich neudeutsch Think Tank nennen. Also eine Abteilung, die sich den ganzen Tag damit beschäftigt, welche Technologien, welche Geschäftsmodelle in der Zukunft möglicherweise unser bestehendes Geschäft mal in Frage stellen können. Und das heißt, die blicken sehr weit in die Zukunft und haben eben verschiedene Szenarien von möglichen Zukünften erstellt und die übereinandergelegt und geschaut, welche Themen davon sind eigentlich für Peri interessant. Was wollen wir uns anschauen, womit müssen wir uns auch beschäftigen? Und da ist das Thema 3D-Druck eben das Erste, was da rausgefallen ist. Und das einfach aus der Logik heraus, wenn ich Beton formen kann, ohne eine Schalung zu verwenden, dann ist das für Peri etwas, was uns ganz arg interessiert, weil unser Kerngeschäft eben die Produktion von Schalungen ist. Und wenn die vielleicht mal nicht mehr nötig wäre in der Zukunft, dann interessiert uns das.
Jetzt hast du es schon gesagt, beziehungsweise auch Juliane ist ja da mit dem Thema eingestiegen. Ihr kommt aus der Schalungs- und Gerüsttechnik. Wie viel hat euch das als Know-how-Punkt geholfen? Du hast gesagt, ihr habt in Szenarien gedacht oder das Team hat in Szenarien gedacht. War das eine wichtige Komponente oder hat man sich komplett frei gemacht von dem, was man bisher kann?
Also diese Abteilung und auch wir jetzt, wo wir jetzt das Geschäft betreiben, wir sind schon sehr frei unterwegs und auch relativ stark losgelöst von der bestehenden Organisation. Und ich glaube, das ist schon auch ein Erfolgsfaktor. Gerade wenn man sich eben Gedanken darüber macht, über Technologien und Geschäftsmodelle, die vielleicht mal das bestehende Geschäft in Frage stellen, das ist, glaube ich, einfach ganz wichtig, dass man das auch ein bisschen von außerhalb eben bearbeiten kann. Und so war das dort eben auch. Auf der anderen Seite kommt uns unser Know-how jetzt natürlich zugute, ne? Also so eine Technologie ist natürlich schön und gut, aber am Ende des Tages, wenn wir die marktfähig und als Standardbauverfahren etablieren wollen, dann muss es eben auch auf der Baustelle funktionieren. Und dafür ist eben unsere jahrelange Erfahrung, die wir in der Baubranche haben, einfach sehr hilfreich.
Wenn man sich jetzt damit auseinandersetzt, wie man so ein Projekt startet. Vor 6 Jahren habt ihr den ersten 3D-Drucker bei euch, sage ich mal, ausprobiert. Damals seid ihr da reingestartet. Und was habt ihr da so als erstes gedruckt? Und wie haben sich die Dimensionen dann eben auch weiterentwickelt in diesem Prozess?
Also ich selbst war damals ja tatsächlich noch nicht mit an Bord, aber die Kollegen sind damals tatsächlich relativ pragmatisch wohl gestartet. Also unser heutiger Chef, der Fabian Meyerbrütz, der hat das Thema damals schon von Beginn an eben mitgetrieben. Und die haben tatsächlich mit einer Mörtelpumpe und einem Schlauch irgendwann mal im Hof gestanden und haben versucht, ein paar Schichten übereinander zu stapeln. Und ja, damals war das noch eine Herausforderung, ne? Heute funktioniert das ohne Probleme. Aber wir haben dann relativ schnell eben festgestellt, dass uns an der Stelle einfach noch Know-how fehlt. Und dementsprechend sind die dann eben auf die Suche gegangen nach einer Firma, nach einem Startup, die schon eine Technologie hat und mit der wir eben kooperieren können, haben sich dann verschiedene Startups weltweit angeschaut. Wir sind ja auch nicht die Einzigen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und sind schlussendlich dann eben bei der Firma Cobot gelandet, die in Dänemark sitzt, wo wir glauben, dass es einfach die vielversprechendste und beste Technologie ist. Und dann haben wir uns 2018 eben an der Firma beteiligt und sind da jetzt Seed Investor, nennt man das. Und das heißt, also ohne uns gäbe es diese Firma nicht. Und das ist eben ein ganz gutes Package, was wir da jetzt haben. Ja, also die Firma Cobot, die auch ursprünglich aus dem Polymer-3D-Druck kommen, die eben Technologie und Software liefern und wir eben auch mit unserem Know-how aus der Baubranche, ist es, glaube ich, eine sehr vielversprechende Kombination, um das eben das ganze Bauverfahren im Markt dann auch zu etablieren.
Ja, auch nochmal ein interessanter Punkt, den du da aufwirfst. Gerade wenn man auf die Startup-Beteiligung guckt, ist es ja oftmals so, dass es verschiedenste Varianten gibt. Ihr habt jetzt ja eine Variante gewählt, die euch einfach einen potenziellen Zukunftsmarkt eröffnen kann oder eröffnet. Aber dennoch fand ich es spannend, dass ihr auch selbstständig versucht habt. Du hast gerade mit der Mörtelpumpe ja den Prototyp, sage ich jetzt mal, beschrieben, habt versucht, selbst Tests durchzuführen, um einfach auch mit einem gewissen Know-how reinzugehen und auch bewerten zu können, was kann denn das Startup, was wir uns da angucken. Wenn man Richtung des ursprünglichen Handwerks schaut, da wird ja, würde ich jetzt mal auch mit einer gewissen Laienauge draufgeschaut sagen, da wird gemauert, da gibt es die Möglichkeit, mit Fertigteilen etwas zusammenzusetzen. In welchem Punkt siehst du denn den großen Vorteil der Technologie, die ihr gerade nach vorne pusht?
Also der wesentliche Punkt, an den wir glauben und den wir am Ende des Tages auch liefern müssen, ist, dass wir schneller und günstiger Häuser bauen werden können. Das ist das, was wir liefern müssen. Wenn wir das nicht beweisen können, dass es die Technologie liefern kann, dann wird sich das nicht durchsetzen. Und daran glauben wir aber. Und das ist mal so ganz konkret gesprochen. Aber wenn man sich mal anschaut, was sich in den letzten Jahren bei uns in der Branche getan hat, natürlich etwas überspitzt formuliert, aber wir sind jetzt nicht die innovativste Branche, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich immer einen Vortrag halte, dann habe ich eine Folie dabei, die das so ein bisschen überspitzt und relativ plakativ darstellt. Aber da ist eben ein Bild von der Baustelle von 1950 und ein Bild von der Baustelle von 2019. Und der einzige Unterschied, den wir da haben, ist, dass das eine ist schwarz-weiß und das andere ist bunt. Natürlich überspitzt formuliert, ja, aber die Aussage ist, glaube ich, schon richtig. Und Deswegen glauben wir einfach, dass diese Technologie auch in unserer Branche einen ordentlichen Produktivitätszuwachs liefern wird auf der einen Seite. Das geht dann auch so ein bisschen Richtung eben schneller und günstiger die Häuser zu bauen. Gerade auch, wo wir jetzt Wohnungsmangel haben, ist es, glaube ich, etwas, was schon eine Herausforderung ist und wo wir auf einen wichtigen Punkt drauf einzahlen. Aber auf der anderen Seite macht es das Arbeiten auf der Baustelle, glauben wir, einfach auch wieder interessant oder interessanter vielleicht. Also weil es eben doch was anderes ist, ob ich jetzt so ein Haus Stein auf Stein mauere oder ob ich eben auf der Baustelle stehe und so eine Maschine bedienen kann. Und das ist tatsächlich auch das, was von unseren Kunden uns gespiegelt wird, dass sie jetzt schon häufig Leute gewonnen haben, weil sie sich eben mit diesem Thema beschäftigen oder schon in so eine Maschine investiert haben. Und diese Leute hätten sie halt sonst nicht gewonnen. Und das bekräftigt uns in dem Denken, dass auch das ein wichtiger Punkt ist. Und Fachkräfte finden ist ja für alle im Moment, für uns alle irgendwie eine ziemliche Herausforderung.
Tatsächlich hatten wir zwei Podcast-Folgen vorher, Wir bauen digital dabei. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann haben die uns dasselbe erzählt. Und zwar hatten die uns von einer Studie berichtet, wo sie gesagt haben, dass die Arbeitsproduktivität in der Baubranche 15 Jahre zurückliegt im Vergleich zu anderen Branchen. Und das ist natürlich eben erstmal sehr stimmig mit dem, was du uns gerade erzählt hast, aber auch natürlich tatsächlich sehr schockierend auch, wenn da so ein Vergleich gezogen werden kann. Bevor wir jetzt stärker auf diesen Hausbau eingehen und auf den ganzen Prozess dahinter, wie das funktioniert hat, würde ich gerne noch mal einmal kurz den Bogen spannen zu anderen Handwerksbranchen. 3D-Drucker sind ja jetzt allgemein im Kommen und ich würde auch behaupten, dass es in einigen Handwerksunternehmen eben schon zum Einsatz kommt, dass man eben rumexperimentiert und wo würdest du sagen, in welchen Handwerksbranchen ist ein 3D-Drucker besonders lukrativ?
Naja, also wir drucken ja mit dem Drucker den Rohbau sozusagen und leisten da eben einen Beitrag, dass sich dieses Mauern zum Beispiel deutlich einfacher und deutlich schneller gestalten kann. Das ist das eine, aber jetzt beeinflussen wir nicht nur dieses Gewerk oder diese Art des Bauens, sondern der 3D-Drucker ist am Ende des Tages einfach nur ein Werkzeug. So muss man sich das wirklich vorstellen. Und die Frage ist einfach, was kann ich mit diesem Werkzeug 3D-Druck eigentlich machen? Und natürlich kann ich die Wände und den Rohbau drucken. Das ist irgendwie das eine, wo es beeinflusst. Aber ich kann mir ja auch Gedanken machen, wie kann ich auch die Arbeit von anderen Gewerken und Handwerksberufen eben dann noch einfacher und leichter gestalten. Also das Beispiel, was wir eben immer verwenden, ist der Elektriker, der heutzutage normalerweise eben auf die Baustelle kommt, wenn der Rohbau gebaut ist und dann anfängt, Schlitze zu schlagen, um die Leitungen zu verlegen. Und das ist jetzt, glauben wir, eben auch eine Tätigkeit, die nicht so spannend ist und die man einfach mit einem 3D-Druck einfacher gestalten kann, weil ich das einfach in der Planung eben schon berücksichtigen kann und dieses ganze Schlitzeschlagen einfach obsolet mache. Und diese Sichtweise ist für den 3D-Druck, wenn wir das durchsetzen wollen, eben ganz wichtig.
Bindet ihr die Gewerke auch ein? Also seid ihr da gedanklich auch übergreifend unterwegs, dass ihr sagt, okay, lieber Elektriker, was müssten wir dir bieten mit unserer Technologie, um dir das Leben zu vereinfachen?
Absolut. Ich glaube, dass das jetzt vor allem jetzt am Anfang, wo es noch eine junge Technologie ist und ein junges Bauverfahren, ist es einfach noch sehr wichtig. Und genau so ist es bei den Projekten ja auch gelaufen. Wir als Peri wollen weder eine Bauunternehmung werden oder sein, noch wollen wir der Architekt oder Planer sein. Das heißt, wir brauchen da einfach eben frühzeitig eine enge Schnittstelle mit einem Bauunternehmen, mit einem Architekt, um diese Detaillösungen im Rohbau für andere Gewerke eben zu finden. Und genau so ist es bei unseren beiden Pilotprojekten, also dem Einfamilienhaus in Nordrhein-Westfalen und dem Mehrfamilienhaus in Bayern. Genauso ist es da gelaufen, dass diese anderen Gewerke eben mit einbezogen wurden. Und so sind tatsächlich auch unterschiedliche Lösungen für verschiedene Gewerke entstanden. Also die Elektrik beispielsweise wiederum ist in Beckum anders gelöst wie in Wallenhausen in Bayern, weil der Elektriker in Wallenhausen eben was anderes ausprobieren wollte. Und so sind da jetzt einfach schon Lösungen entstanden, die eben irgendwie Sicherheit bieten, ne? Also wir haben was, worauf wir zurückgreifen können und haben gezeigt, hey, das funktioniert wirklich. Aber das heißt nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Und es ist halt eben so, dass jedes Projekt irgendwie anders ist und wahrscheinlich für verschiedenste Projekte unterschiedliche Lösungen dann auch irgendwo Sinn machen. Und die gilt es eben zusammen zu entwickeln.
Jetzt hast du eben gesagt, dass ihr euch erstmal nur um den Rohbau kümmert. Gibt es da in den beiden Projekten, die ihr jetzt bisher umgesetzt habt, schon Bestandteile, die ihr ebenfalls mit dem 3D-Drucker gedruckt habt, wo der Kunde vielleicht gesagt hat, okay, ich brauche da vielleicht die Duschabtrennung oder da die Duschwanne? Gibt es da auch schon Bestandteile, die ihr eben mit dem 3D-Drucker zusätzlich neben dem Rohbau gedruckt habt, oder war das bisher noch nicht der Fall?
Ja, vor allem bei diesem Haus in Nordrhein-Westfalen, das Einfamilienhaus, das war auch sehr stark vom lokalen Architekt, dem Architekturbüro Mense Korte eben getrieben. Und die haben mal die Technologie einfach ausgereizt und wirklich mal in allen Facetten mit uns zusammen ausprobiert, was möglich ist. Und ich versuche das immer zu umschreiben mit, wir müssen bauen, neu denken. Und dieses Bauen, neu denken hat eben verschiedene Dimensionen. Die eine haben wir schon angesprochen, wie können wir das Leben durch dieses Werkzeug 3D-Druck eben anderen Gewerken leichter machen. Aber was kann ich mit diesem Werkzeug auf der Baustelle sonst noch tun, wenn es eh schon dasteht? Natürlich kann ich die Wände drucken. Ich kann aber beispielsweise auch die Randabschalung von der Bodenplatte oder von den Decken direkt mitdrucken, wenn ich schon da bin. Ich kann eine begehbare Dusche mitdrucken oder die Badewanne oder den Unterbau von der Arbeitsplatte. Das macht jetzt vielleicht nicht für jedes Projekt Sinn, ja, aber dieses Denken und dieses Denken ohne Scheuklappen, das ist eben sehr, sehr wichtig. Und wenn man so an ein Projekt rangeht, dann macht es eben auch einfach richtig Spaß mit dem 3D-Drucker.
Ja, bevor wir, also du hast jetzt schon so Themen angerissen, da könnte man jetzt direkt reinspringen, aber bevor wir jetzt weiter ins Detail gehen, könntest du nochmal für alle Zuhörer das Ganze ein bisschen plastischer beschreiben? Also 3D-Druck, vielleicht kann man dazu oder kannst du dazu auch nochmal ganz kurz zwei Sätze sagen. Und dann vielleicht nochmal, du hast es jetzt auch eben schon angerissen, wie funktioniert das überhaupt? Also Zeichnungen aufstellen und dann legt der 3D-Drucker los. Oder kannst du da noch mal was zu sagen?
Ja, also die Häuser auf Knopfdruck sozusagen, da sind wir heute noch nicht. Es gehört schon noch ein bisschen mehr dazu. Aber also wie funktioniert das generell? Grundsätzlich hat man mal zwei generelle Optionen, diesen 3D-Druck zu nutzen. Das eine ist eben, ich nutze einen Roboterarmdrucker. Das ist eben so, wie man so einen KUKA Produktionsroboter kennt. Das ist die eine Option. Den muss ich dann eben, wenn ich jetzt ein Haus drucken will, müsste ich den eben mehrmals versetzen, weil er einfach einen gewissen Radius hat. Oder ich benutze eben einen Portaldrucker. Das heißt, ich baue ein Portal auf und innerhalb dieses Portals kann ich dann etwas drucken. Und dafür haben wir uns eben entschieden. Das heißt, wir bauen ein Portal quasi mal später um das Gebäude herum auf und drucken das Gebäude innerhalb dieses Druckraums eben hoch. Und der Kern der Technologie ist im Grunde genommen, dass ich einfach Betonschichten übereinander stapeln kann und die fallen nicht auf der einen Seite nicht in sich zusammen und auf der anderen Seite verbinden die sich aber eben zu einer durchgängigen Struktur. Also das ist der Kern, ne? Also ich will Lagen übereinander schichten und ich will unbedingt vermeiden, dass die zu flüssig sind und irgendwie auseinanderfallen und nicht halten. Und auf der anderen Seite will ich aber eben auch nicht zu langsam drucken, dass diese Lagen sich nicht verbinden, weil das ist ja das Wichtige. Es soll ja statisch halten. Am Ende sollen Leute da drin wohnen. Und dafür müssen wir eben eine entsprechende Verbindung schaffen. Und das ist mal so das Grundsätzliche, wie das funktioniert. Jetzt ganz praktisch auf der Baustelle. Wir kommen mit unserer Maschine an. Die ist natürlich nicht direkt zusammengebaut, weil irgendwie eine Maschine, die 17 Meter lang und 12 Meter breit und 10 Meter hoch ist, die können wir nicht in einem auf die Baustelle transportieren. Die ist eben erstmal auseinandergebaut, wird dann in LKW-Ladungen auf die Baustelle gebracht, dann eben mit zwei Leuten und einem Kran innerhalb so anderthalb, 2 Tagen aufgebaut. Und dann kann es im Grunde genommen mit dem Drucken losgehen. Ich baue natürlich noch ein Silo, was das Material dann zum Druckkopf beliefert. Aber im Grunde kann es dann losgehen. Aber bis zu dem Zeitpunkt ist schon viel passiert eigentlich, ne? Also wir haben das ja jetzt schon ein paar Mal irgendwie auch angerissen. Also ich muss mir viel mehr Gedanken machen über die Planung. Und die Planung ist einfach viel abgeschlossener. Und das ist natürlich schon deutlich vorher passiert, bevor ich mit der Maschine überhaupt auf die Baustelle gehe und das erste Mal auf den Knopf drücke.
Ich stelle mir das einfach so cool vor und ich kann mir auch vorstellen, dass das echt Aufmerksamkeit erregt. Na, eine kurze Zwischenfrage, wie viele Zuschauer habt ihr da so während dem Hausdruck? Also ich kann mir vorstellen, wenn ihr da jetzt so Wohnsiedlung kommt, plötzlich kommt ein 3D-Drucker. Das ist natürlich auch gerade so auf dem Dorf natürlich nochmal was ganz Neues. Wie viele Zuschauer stehen da so drumherum?
Also sehr interessante Frage. Also tatsächlich bei unseren Pilotprojekten haben wir, man sieht es auch auf unseren Videos, haben wir so eine Einhausung um die Baustelle drumherum gebaut. Genau aus den Gründen eben, um uns so ein bisschen vor neugierigen Blicken schützen zu können und eben auch ein bisschen unsere Ruhe zu haben und an die Öffentlichkeit gehen zu können, wenn wir das wollen. Und das war gut, dass wir das getan haben. Also das Interesse war einfach unglaublich groß, was natürlich für uns absolut toll ist. Und jetzt die nächsten Projekte machen wir jetzt eben ohne eine Einhausung. Und tatsächlich war ich jetzt gerade gestern erst auf einer Baustelle und ja, die Autos, die vorbeifahren, die fahren auf einmal deutlich langsamer an der Stelle, wo die Baustelle ist. Und die Fußgänger bleiben dann doch mal ganz gerne stehen und schauen sich das an und fragen sich, was hier eigentlich los ist.
Ja, ich würde da tatsächlich auch in der ersten Reihe stehen. Aber jetzt hat man natürlich, um nochmal so ein bisschen auf die Nutzerperspektive einzugehen, natürlich gerade diese Leute, die sich damit auseinandersetzen und die sich fragen, okay, also da kommen natürlich sehr, sehr viele Fragen auf. Und gerade so in Richtung Nachhaltigkeit gedacht, glaube ich, dass ihr da mit sehr vielen Sachen konfrontiert seid, einfach mit Fragen, die die Nutzer interessieren. Kannst du dazu was sagen, wieso ja, die Nachhaltigkeit des Hauses ist oder auch die technischen Anforderungen, Dämmwerte, ob das alles identisch ist mit dem ursprünglichen Hausbau oder ob es da eben ja andere Werte gibt?
Kann ich gerne machen. Also beide Pilotprojekte, die wir gemacht haben, haben KfW 55 Standard. Also da ist im Grunde genommen vieles möglich, was man auch aus dem Standardbau kennt. Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich eins, was auch immer öfter an uns herangetragen wird und wo der 3D-Druck auch seinen Anteil leisten kann. Also wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, dass wir eben mit dem 3D-Druck die Möglichkeit haben, tatsächlich nur noch das zu drucken, was statisch auch nötig ist und dadurch eben den Materialverbrauch oder auch den Materialabfall irgendwo zu reduzieren. Das ist mal das eine, das würde so unter Topologieoptimierung fallen. Und dann ist aber natürlich schon auch interessant, Richtung recycelte Materialien zu denken oder Richtung Druck mit nachhaltigeren, noch nachhaltigeren Materialien. Also es sind natürlich Themen, die für uns auch interessant sind. Und das entwickelt sich jetzt. Also man merkt tatsächlich, dass in dem Markt oder in diesem Bereich einfach jetzt sich unheimlich was tut, seitdem wir jetzt eben diese Pilotprojekte realisiert haben. Das ist einfach, ja, unheimlich toll, das zu sehen und das mit begleiten zu können.
Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, bei all dem, was du jetzt uns bis hierhin schon berichtet hast, dass auch, ich sage jetzt mal, die Wettbewerber, wenn ich jetzt mal auf den Steinproduzenten gucke, der sonst da in dem Bereich tätig ist, dass die euch auch gut beobachten. Muss nicht auf die Frage antworten, aber das ist jetzt mal so eine Einschätzung bei dem, was du uns jetzt schon berichtet hast. Jetzt haben wir eben das Thema Nachhaltigkeit mit dir, ja, oder hast du uns nochmal beschrieben. Ich fand es auch eben ganz interessant, nochmal zurückzugehen, quasi auf die Beschreibung, die du uns geliefert hast. Was wird da quasi aufgestellt, um ein Haus zu drucken? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viele Mitarbeiter brauche ich denn eigentlich noch? Und die Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe, als du schon davon berichtet hast, ist es so, wie zum Beispiel der Mechaniker zum Mechatroniker geworden ist, dann auch bei dem Maurer wird er auch zum Mauratroniker.
Ja, also wir brauchen zwei Leute, um diese Maschine zu bedienen. Das ist einfach So viele brauchen wir noch, sind, glaube ich, deutlich weniger, wie man heute bräuchte, um ein Haus zu bauen, aber die brauche ich eben noch. Und wer ist das in Zukunft? Ja, das kann zum Beispiel, könnte das der Maurer sein. Das heißt, es ist einfach wichtig zu verstehen, ja, es ist eine neue Technologie, aber es ist auch keine Raketenwissenschaft, so eine Maschine zu bedienen. Also wir haben letztes Jahr jetzt eine Maschine an einen Fertigteilhersteller verkauft und die haben wir eben geschult und trainiert und ihnen gezeigt, wie man so eine Maschine bedient und die machen das jetzt völlig eigenständig. Also das heißt, ich brauche weder einen Ingenieur dafür, noch brauche ich irgendwie einen ITler, der sich mit der ganzen Software im Detail auskennt und das programmiert. Also auch selbst bei uns im Team ist kein Programmierer oder so. Ja, also ja, es hilft, wenn man schon mal irgendwie mit Beton gearbeitet hat. Das ist sicherlich nicht schlecht. Aber das lässt sich einfach sehr schnell lernen, auch eben so eine Maschine zu bedienen.
Eine kurze Gedanken- und Verschnaufspause. Wir kommen zu einer ganz kurzen Werbung. Dieses Mal gesponsert von Mense und Korte, Ingenieure und Architekten. Seit über 60 Jahren sind sie in Beckum in Nordrhein-Westfalen ansässig und haben ihren Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich Industrie- und Gewerbebau, aber auch neuerdings im Bereich des 3D-Betondrucks. Mit ihren Projekten sind sie in ganz Deutschland unterwegs und legen großen Wert auf die interdisziplinäre Planung über alle Fachbereiche hinweg. Vor kurzem erhielten sie auch den German Innovation Award für das erste gedruckte Wohnhaus in Deutschland. Wer jetzt Lust hat auf ein junges, auf ein innovatives Team und die Herausforderungen nicht scheut, der kann sich weiter informieren auf www.mense-korte.de. Denn ich weiß, das Team sucht ständig nach Verstärkung im Bereich Bauzeichner, Bauzeichnerin und Architekt, Architektin. Und da nochmal ganz speziell im Bereich des 3D-Drucks, denn den wollen sie vorantreiben. Und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil unseres Podcasts.
Wie lange dauert das vom Aufbau der Maschine bis zum fertigen Haus? Kannst du uns da eine Einschätzung geben? Kommt natürlich dann eben auch aufs Haus an, aber so prinzipiell ein Einfamilienhaus zu drucken.
Genau, also kommt ganz stark auf den Grundriss drauf an. Das Haus, was wir jetzt in Nordrhein-Westfalen da gedruckt haben, da haben wir Mitte September angefangen, da haben wir die Maschine eben aufgebaut und Anfang Dezember haben wir sie wieder abgebaut. Das sind wir erstmal schon mal sehr zufrieden für das erste Mal, dass wir das getan haben. Aber da ist natürlich einfach noch unheimlich viel Potenzial, auch in der Zukunft noch besser zu werden. Also man sieht es einfach auch an den Drucktagen, die wir hatten. Wir haben an 28 Tagen haben wir da gedruckt. Und 20 Tage davon entfallen eben aufs Erdgeschoss und 8 Tage fallen aufs Obergeschoss. Also da sieht man einfach schon, was für eine Lernkurve da auch drinsteckt. Und das ist, glaube ich, das Schöne einfach an so ganz neuen, so disruptiven Technologien eben, ne? Dass wir da über Verbesserungen nicht von ein paar Prozent reden, sondern wirklich um Verbesserungen von einem Faktor. Und deswegen glaube ich, da sind wir uns ziemlich sicher, dass wir in Zukunft noch deutlich schneller sein werden.
Ich finde es tatsächlich super spannend. Ich meine, du hast uns eben berichtet, ihr seid offen für verschiedene Gewerke. Wollt da die Themen quasi abholen und mit einbinden. Ihr geht iterativ vor, also das, was du uns eben erzählt hast, versucht euch immer wieder zu verbessern. Und das sind ja tatsächlich auch Ansätze, die man jetzt schon einige Jahre aus anderen Bereichen kennt und die jetzt einfach auch im Baubereich Anwendung finden. Also von daher super spannend und ich glaube, insgesamt konnte jeder auch jetzt so ein bisschen, ist für jeden greifbar geworden, dass es nicht der Drucker ist, mit dem ich mal so ein bisschen Plastik zu Hause drucke und ein Zahnrad entwerfe und mich dann freue. Es ist halt eine größere Dimension, die hier von euch vorangetrieben wird.
Absolut eine ganz nette Anekdote dazu. Also ich hatte ja erzählt, dass die Firma Cobot eben ursprünglich aus dem Polymer-3D-Druck kommt. Und tatsächlich die Software, die unsere Maschine jetzt verwendet, die hat früher Polymer-3D-Druck gemacht und hat jetzt quasi einfach nicht mitgekriegt, dass sie jetzt auf einmal Häuser druckt.
Nicht schlecht, ja.
Ja, Thema Zukunft. Vielleicht, Gucken wir da noch mal ein bisschen drauf. Du hattest ja auch eben schon beschrieben, was sind so grob die Vorteile, die mit der Technologie einhergehen. Aber vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen darüber erzählen, was siehst du quasi auch als Chance in der Technologie, in der Weiterentwicklung der Technologie, in dem Zusammenschluss mit anderen? Was steckt da einfach noch drin in den nächsten Jahren?
Unglaublich viel, würde ich jetzt mal zusammenfassend sagen. Also das ist schon etwas, was wichtig ist. Wir haben viel bewiesen und wir haben bewiesen, dass es funktioniert, dass es auf der Baustelle funktioniert, dass da ein funktionierender Bauprozess daraus entstehen kann. Aber es ist trotzdem eben immer noch eine junge Technologie. Also wir haben jetzt zwei Häuser in Deutschland gedruckt, wir machen jetzt die nächsten, wir haben eins in den USA gedruckt, aber das ist jetzt nicht, dass es ein Bauverfahren ist, was jetzt schon jahrzehntelang genutzt wird. Und dementsprechend gibt es da einfach unheimlich viel Potenzial, wo sich das noch hin entwickeln kann. Natürlich so ganz operative Themen, die den Druckprozess wollen wir natürlich noch optimieren, aber die Frage ist auch immer, wenn diese Maschine eh auf der Baustelle steht, wiederum, was kann ich damit noch machen? Und dann, ja, ich kann das einfach noch deutlich weiterentwickeln, vielleicht mit diesem Druckkopf noch mehr machen. Aber das ist eben auch wiederum dieses iterative Vorgehen, was uns hier ganz wichtig ist. Deswegen, wir sind jetzt frühzeitig auf die Baustelle gegangen, um eben genau das rauszufinden, was fehlt uns noch. Also ein Beispiel, was uns eben ganz stark interessiert im Moment ist, bei allen Häusern ist noch diese 3D-Druckoptik so ganz, ganz sichtbar. Das ist im Moment schön und viele Interessenten sagen, naja, wenn ich jetzt ein 3D-Haus drucke, dann will ich auch sehen, dass es 3D gedruckt ist. Aber in Zukunft könnte es natürlich schon interessant sein, wenn ich das auch ein bisschen glatter irgendwo drucken kann, um dann eben zum Beispiel das Verputzen einfacher machen zu können. Und das sind eben diese Themen, die wir jetzt, die wir angehen und die wir weiter treiben wollen. Und dann wird die Zukunft zeigen, was da noch so möglich ist.
Wenn man auf die Zukunft im eigenen Unternehmen eingeht, glaubst du, dass ihr im Vergleich zu der restlichen Baubranche, die vielleicht jetzt auch ja, erst damit anfängt, einen Vorteil habt in Zukunft? Als Unternehmen?
Ich glaube, wir erarbeiten uns da im Moment etwas. Also ich bin, da sind wir auch ehrlicherweise auch bei uns im Team und auch als Unternehmen schon stolz drauf, was wir da jetzt mit diesen Pilotprojekten irgendwie auf die Beine gestellt haben. Ne? Also dass es auf der Baustelle funktioniert hat, dass es vollständig genehmigt ist, dass da Leute drin wohnen werden. Das waren irgendwo Meilensteine, nicht nur für uns als Unternehmen, sondern eben auch für dieses Thema 3D-Druck im Allgemeinen. Und aber auch, dass wir da eben neue Wege gehen als Unternehmen, eben also dieses Thema deutlich außerhalb von der bestehenden Organisation vorantreiben und eben deutlich mehr Freiheiten haben, mehr ausprobieren können. Ich glaube auch, dass es als Unternehmen einfach eine absolute Chance ist, davon eben zu lernen. Und ich glaube, als Unternehmen wird es einfach wichtig sein, dass für uns als Peri 3D-Druck nicht das einzige Thema ist, was wir in dieser Richtung angehen, sondern da werden viele weitere Themen kommen und da schaffen wir jetzt vielleicht eine Art Blueprint oder wir schaffen auf jeden Fall viel Erfahrung, die wir für weitere Projekte da eben dann auch nutzen und einbringen können.
Und da finde ich, gibt es zwei wichtige Punkte. Einmal hast du es angesprochen, es sind jetzt bisher Pilotprojekte, ja, aber jetzt schon die Chance zu nutzen, diese Technik kennenzulernen, die ersten Projekte umzusetzen, um dann einfach in Zukunft einfach auch zu wissen, wie die Technik funktioniert, um dann eben auch schnell neue Projekte umsetzen zu können. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, was ich sehr inspirierend bei euch finde, ist diese Auseinandersetzung mit solchen neuen Themen. Also, dass ihr sagt, okay, wir gehen da ganz anders ran, losgelöst vom Arbeitsalltag. Man hört ja gerade im Handwerk immer, dass man zu wenig Zeit hat, um sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Und ihr zeigt es ja genau, wie man es machen sollte, sich außerhalb vom Tagesgeschäft damit auseinandersetzen, wie es in Zukunft weitergehen kann und das so eben zu implementieren. Also ich glaube, da können viele Zuhörer hier heute auf jeden Fall noch was lernen.
Vielen Dank. Ja, also wir sind natürlich irgendwie überzeugt, dass es Sinn macht. Da hilft es einfach auch, dass wir eben ein Familienunternehmen sind, dass die Eigentümerfamilie eben auch einfach sehr weit in die Zukunft schaut und eben auch Zeit und Raum gibt, diese Themen zu bearbeiten und in diesem Umfeld eben voranzutreiben. Und für uns ganz persönlich, bei uns im Team, ist natürlich einfach eine unheimlich spannende Zeit und macht einfach extrem viel Spaß, das eben mitgestalten zu können. Ich meine, wie oft im Leben hat man die Möglichkeit, so eine potenzielle Disruption von einer Branche irgendwie mitgestalten zu können? Wird sich natürlich zeigen, ob das am Ende dann auch tatsächlich der Fall ist. Aber wie oft hat man die Möglichkeit, da dabei zu sein und Fußspuren zu hinterlassen?
Absolut. Ich möchte tatsächlich auch noch einen Punkt zu den von Juliane genannten hinzufügen. Ich finde es auch klasse. Ich meine, wir haben jetzt schon 2-3 Mal drüber geredet, diese Verbindung zu anderen Gewerken, die ihr aufgenommen habt. Und also von außen würde ich jetzt mal sagen, klar, das andere Gewerk muss zum einen dafür offen sein, dass es mit euch den Weg geht. Aber zum anderen würde ich jetzt auch mal sagen, ihr seid da Beschleuniger für die Branche in eurem Bereich, in dem ihr euch bewegt.
Glaube ich auch. Also auch da vielleicht so eine kleine Anekdote. Ich meine, wir reden ja häufig Digitalisierung der Baubranche, dann kommt dann auch ziemlich schnell das Thema BIM. Auch ein Thema, was uns schon seit Jahren irgendwie begleitet. Und dann häufig ist es halt dann doch so, dass dieser letzte Schritt von der Planung auf die Baustelle, der fehlt dann halt häufig doch noch. Und vielleicht ist der 3D-Druck eben auch einfach dafür irgendwie ein Beschleuniger, weil es einfach jetzt unheimlich viel Sinn macht, eben auch diese BIM-Methodik zu nutzen und dann von der Baustelle, von der Maschine auf der Baustelle eben wie geplant auch umsetzen zu lassen. Also vielleicht hilft das auch an der Stelle.
Kannst du uns nochmal einen Überblick darüber geben, welche Position dieser 3D-Druck aktuell in eurem ganzen gesamten Unternehmen einnimmt und wo du glaubst, wie es so sich in den nächsten 10 Jahren entwickelt, um da auch vielleicht nochmal ein Gefühl für zu bekommen?
Gut, also im Moment ist das natürlich ein kleines Thema, wenn man sich Peri insgesamt anschaut, ne? Also wir sind jetzt weltweit 9.500 Mitarbeiter und machen, glaube ich, 1,5 Milliarden Umsatz. Und da ist jetzt 3D-Druck, wo wir jetzt 3 Pilotprojekte gemacht haben, ein kleiner Teil und ein kleines Pflänzchen. Ich würde es als kleines Pflänzchen mal beschreiben, was jetzt eben Freiraum braucht, um zu wachsen. Und natürlich sind wir davon überzeugt, dass dieses Pflänzchen sich immer weiter ausbreiten wird und immer größer und stärker werden wird. Wird es jetzt aber unser angestammtes Geschäft in den nächsten 10 Jahren ersetzen? Nein, auf keinen Fall. Die Schalung bleibt weiterhin und auf Jahre lang einfach extrem wichtig. Aber es hat, wir glauben eben, dass es in bestimmten Segmenten einfach seine Daseinsberechtigung haben wird. Eben wie der Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern oder von individuellen Fertigteilen. Und da wird sich das weiterentwickeln. Wie konkret das jetzt aussehen wird, das wird sich zeigen. Aber wir glauben, dass es da auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung haben wird.
Seid ihr denn eigentlich in dem Bereich jetzt auf das gesamte Unternehmen geschaut, auch noch mit anderen Partnern unterwegs, Partnern in dem Sinne mit anderen Startups vielleicht? Gibt es diese Think Tank-Truppe noch in dem Sinne, dass man sagt, okay, man will weiter auch an anderen Themen noch forschen, arbeiten? Oder ist das tatsächlich jetzt so ein Fokus-Thema 3D-Druck, das ihr voll und ganz treiben wollt, worauf ihr euch fokussiert?
Nein, es ist ein Thema unter vielen, würde ich mal sagen. Also diese Abteilung gibt es weiter, die treiben weiter verschiedenste Projekte voran. Und wir arbeiten auch mit anderen Startups zusammen. Also wenn man sich das Thema Sensorik bei uns im Stammgeschäft anschaut, also eben in der Schalung den Ausschalzeitpunkt eben zum Beispiel zu bestimmen, da haben wir uns eben an einem Startup aus Schweden beteiligt, die Technologie geliefert haben. Und so gibt es noch weitere Beispiele, wo wir uns beteiligen, um eben auch gewisse Innovationen von außen reinzuholen und auch zu nutzen.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Also es wird nicht langweilig bei Peri, das kann man schon mal festhalten.
Auf keinen Fall.
Also wenn man Tim und mich anguckt, also wir sind auf jeden Fall schon Feuer und Flamme, wenn man das alles so hört. Sehr, sehr coole Umsetzung. Wenn man nochmal so den Bogen spannt zu anderen Handwerksunternehmen, was glaubst du, wie sich das da auch vielleicht auf das gesamte Handwerk bezogen in den nächsten Jahren etablieren wird? Du hast jetzt gerade schon gesagt, gut, es wird auf gar keinen Fall die Baubranche irgendwie komplett in den nächsten 10 Jahren übernehmen. Ja, man kann ja 3D-Drucker auch in anderen Bereichen einsetzen, wo es sich ja jetzt gerade aktuell auf jeden Fall schon etabliert oder auf dem Weg ist, ist ja Kleinteile zu drucken oder so ein Kleinteillager zu ersetzen etc. Wo hast du so das Gefühl, landet da die Handwerksbranche?
Ja, also ich glaube erst einmal, wie gesagt, dass dieser 3D-Druck von Häusern eben seine Daseinsberechtigung haben wird und dementsprechend wird das eben auch Einfluss, positiven Einfluss auf andere Gewerke haben. Das haben wir ja jetzt schon besprochen. Und vielleicht ist es auch einfach ein Beschleuniger eben für Innovationen auch in anderen Bereichen, wie auch immer die dann aussehen. Aber wenn wir jetzt eben damit zeigen können, hey, Innovation und zwar auch signifikante Innovation ist einfach möglich und dafür ist die Baubranche bisher vielleicht jetzt noch nicht so bekannt, aber wenn das eben einfach mal so ein Pilot ist und ein Beispiel ist, dass es eben möglich ist, vielleicht treibt das auch dann in anderen Gewerken, in anderen Bereichen Früchte, eben das da auch noch weiter voranzutreiben und das vielleicht auch einfach mal auszuprobieren. Also ich glaube, das ist etwas, was einfach ganz, ganz wichtig ist. Aus der Softwarebranche kennt man es irgendwie, ne? Dieses Iterative, dieses frühzeitig Ausprobieren, an den Markt gehen, mit Kunden das überprüfen. Und ich glaube, dass das einfach eine unheimlich gute und erfolgsversprechende Herangehensweise ist. Und wenn wir da irgendwie so ein bisschen einen Beitrag leisten können, dann ist es, glaube ich, für uns alle ganz, ganz wertvoll.
Unserer Sicht, Julian und ich haben uns ja auch im Vorhinein viel darüber unterhalten und auch gerade das, was man in den letzten Wochen lesen konnte, also für alle Interessierten, gerne natürlich mal googeln, in diversesten Fachzeitschriften bis hin zu den Startup-Magazinen wart ihr ja vertreten und das kann man auf jeden Fall sagen, also aus unserer Sicht, nehmt ihr da oder gebt ihr in die Branche Beschleunigung rein? Und am Ende des Tages muss man ja auch, du hast es am Anfang gesagt und das sehe ich auch so ehrlich gestehen, das ist eine Branche, die noch in diesen Punkten Nachholbedarf hat oder Potenzialfelder, um es positiv zu formulieren. Und da kann man einfach auch sich, glaube ich, noch ausleben und gucken, was nach links und nach rechts geht. Oder wie siehst du das?
Absolut, absolut. Und das ist ja was total Schönes, oder? Ja, also wie du sagst, es hat irgendwie zwei Seiten. Ja, wir haben was nachzuholen, aber auf der anderen Seite gibt es dann ganz offensichtlich auch einfach viele Möglichkeiten, wo man eben was bewegen kann und was gestalten kann. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was unheimlich viel Spaß machen kann. Und ja, also wir sind natürlich auch als Unternehmen jetzt immer auf der Suche nach genau diesen Leuten, ne, die eben Lust haben auf was Innovatives, die da dabei sein wollen. Ihr hattet es auch schon mal angesprochen. Jetzt ist irgendwie aus unserer Sicht eben so der Zeitpunkt, wo es einfach Sinn macht, sich damit zu beschäftigen, wenn man vorne mit dabei sein will und sich jetzt eben Erfahrungen und Know-how aufbauen will. Und diese Leute suchen wir, ne? Also es ist eine junge Technologie, es gibt noch viel zu lernen bei jedem Projekt, was jetzt noch kommt. Aber wenn man dieses Mindset hat, egal in welchem Gewerk jetzt, ich glaube, dann bringt es natürlich uns was, damit wir Projekte machen können. Aber dieses Mindset hilft natürlich auch in anderen Gewerken, um sich irgendwie weiterzuentwickeln, neue Dinge auszuprobieren und vielleicht einfach noch einen Tick innovativer und schneller zu werden.
Ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumblick gerade bekommen. Einmal, wie habt ihr das überhaupt als Unternehmen etabliert? Wie setzt man sich als Unternehmen auch damit auseinander? Wir sind übergegangen in den 3D-Druck selbst, haben da vielleicht auch so ein bisschen die Skepsis nehmen können, wenn da jetzt noch Skeptiker unter den Zuhörern waren. Und haben jetzt auch noch gerade ein bisschen in die Zukunft geguckt und auch auf das Handwerk das übertragen oder auf das gesamte Handwerk übertragen. Wenn wir jetzt nochmal zum Schluss 3 Tipps von dir anfragen würden, was würdest du da dem Handwerker empfehlen, der sich mit dem 3D-Druck auseinandersetzt? Was sind so deine 3 Abschlusstipps?
Auf jeden Fall mal unsere Webseite anschauen, sich mit 3D-Druck beschäftigen. Natürlich, wir haben ganz viele Videos, aber einfach offen sein für das Thema, ja. Also einfach die Benefits, die Möglichkeiten, die das liefert, einfach dafür offen sein, das ausprobieren, vielleicht einfach mal schauen, bei welchen Projekten könnte das Sinn machen, vielleicht mal jemand anticken und mal sagen, hey, wollen wir da nicht mal was machen? Ich glaube, das sind die richtigen Herangehensweisen, um da einen Fuß in die Tür zu bekommen und da das einfach mal loszutreten. Einfach mal machen.
Ja, das ist doch, glaube ich, ein schönes Schlussstatement von dir. Also, lieber Jan, super, super cool, dass wir dich hier haben durften in unserem Podcast. Wirklich nochmal auch der Aufruf von unserer Seite. Einfach mal googeln. Jan, sag nochmal ganz kurz die Seite.
Peri.de.
Peri.de draufgehen, angucken, nachlesen. Also insgesamt wirklich ja, von unserer Seite der Hammer, wie ihr da rangeht. Diese Offenheit, dieses, wie du sagst, einfach mal machen. Auch nicht nur in Unternehmensgrenzen zu denken, sondern auch offen zu sein für andere Gewerke. Und vor allem fand ich es, zumindest aus meiner Sicht, einen zentralen Punkt, den du eben gesagt hast, diese Adaption aus bestehenden, du hast gesagt, in der Softwareentwicklung gibt es das schon lange, dieses Mindset. Und das zu adaptieren und zu überführen in eine andere Branche und damit zu arbeiten, ist, glaube ich, zumindest aus unserer Sicht, ja, ein super Weg in die Zukunft. Also von meiner Seite, von unserer Seite, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ich bedanke mich, hat sehr viel Spaß gemacht und natürlich an alle Hörer, wenn es Fragen gibt, jederzeit gerne melden und dann können wir uns gerne mal austauschen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen findet ihr selbstverständlich zum Nachlesen auf unserer Homepage handwerk-next.de. Wir freuen uns auf euer Feedback auf unseren Social Media Kanälen. Dieser Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Network Waldeck Frankenberg und der Feltung GmbH. Wir hören uns beim nächsten Podcast.